MDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit einem, der in den letzten Jahren einen Siegeszug angetreten hat über die Opernbühnen der Welt in New York, in Mailand, in München, in Bayreuth. Überall hat er für tobende Zuschauer gesorgt. Jonas Kaufmann, derzeit der gefragteste und populärste deutsche Tenor. Im Studio Mischa Kreiskott, herzlich willkommen. So klingt es, wenn er singt. Jonas Kaufmann, das war aus der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni. Viva il vino spumeggiante. So klingt es, wie er singt. Ihre Sprechstimme hatte ich gerade schon Gelegenheit zu hören. Keine ganz klassische Tenorsprechstimme, oder?
Kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist ja wie alle Menschen auch, wenn die sich zum ersten Mal sprechen hören auf einer Aufnahme, erschrecken sie und sagen, das bin doch nicht ich. So geht's mir auch. Ich selbst empfinde das auch immer anders. Aber ich glaube schon, dass man das früher oder später, spätestens beim Lachen wahrscheinlich, eindeutig als Tenor erkennen kann. Also da kann ich mich nicht verneugnen.
Da werden wir sicher noch ausführlich drauf zurückkommen, auf die Stimme und ihre Entwicklung. Fangen wir mal bei Ihrer Platte an, von der wir gerade schon eine Arie gehört haben. Verismo, diese Bewegung, die in der italienischen Oper Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Was ist denn da passiert zu dieser Zeit?
Na, das ist natürlich ungeheuer faszinierend, weil diese echten Gefühle, das wahrhafte Leben, was da versucht wurde, in Musik und Ton zu fassen, das hat es in der Art und Weise vorher nicht gegeben. Und da hat man dann plötzlich von normalen Menschen, von Schicksalen einfacher Leute zu berichten auf der Opernbühne und dementsprechend auch die Möglichkeit gehabt, ohne irgendwie bei den Obrigkeiten anzustoßen. Das war ja sowieso eine Wendezeit. In vielen Ländern, auch in Italien, ging es da schwer ans Königshaus. Dementsprechend war das sozusagen Teil dieser Bewegung, dass man da mal alle inneren Gefühle rauslässt, einfach den freien Lauf lässt und nicht irgendwie nur verklemmt versucht, irgendeine künstliche Welt zu erzeugen.
Da gibt es diese eine große Arie, Vesti la Giubba, von der Sie sagen, als Sie die im Studium gesehen, gehört, das Notenbild entdeckt haben, hätten Sie gesagt, das kann ich niemals singen. Warum? Warum ist das so eine große Herausforderung?
Naja, das ist einfach einer der großen Meilensteine, das ist klar, in der Opernliteratur für einen Tenor, von allen berühmten Tenören gesungen, auch die erste echte Einspielung überhaupt, die es jemals gab, sozusagen, ist ja dieser berühmte Vesti la Giubba von Caruso gewesen. Und das ist einfach ein heiliges Stück sozusagen auf der einen Seite. Und dann kommen noch die technischen Schwierigkeiten dazu, weil das natürlich eine extrem kompakte Ansammlung von Emotionen ist, die da rausbrechen. Und man als junger Mensch vor allem natürlich sich sehr leicht dazu verleiten lässt, in wenigen Takten all sein Pulver zu verschießen und dann hinten raus, wenn sozusagen es eigentlich wirklich losgeht, schon gar nichts mehr übrig hat an Stimme. Und das kann gerade bei Verismo wahnsinnig leicht passieren, dass man sich von der Musik, von der Emotionalität mitreißen lässt und dann hinterher, wenn der Abend zu Ende ist, feststellt oder sich dem Ende neigt, dass man zu viel gegeben hat. Und das kann auch wirklich stimmlich gefährlich sein. Deshalb habe ich ganz klar als junger Mensch, der angefangen hat zu singen, gemerkt, das ist einfach was, wo man sich die Zähne ausbeißt.
Jonas Kaufmann als Canio, die große Arie Vesti la Giubba aus den Pagliacci von Ruggero Leoncavallo. Was passiert da gerade mit diesem Canio, mit diesem alternden Schauspieler?
Naja, der sieht sozusagen, wie man so schön sagt, alle Fälle davon schwimmen. Er ist als Charakter dazu verdammt, immer zu lachen und sein Publikum zu erheitern. Und ihm ist alles andere als zum Lachen zumute, weil ihm der Bariton gerade die Frau ausspannt und er noch dazu mit denen zusammen auf der Bühne stehen soll. Das ist also keine lustige Situation. Man merkt wirklich, wie dieser Mann am Leben verzweifelt und unter zusammengebissenen Zähnen sich selbst versucht, aber zusammenzureißen und das Ganze voranzutreiben. Also er ist beim Schminken, die Leute warten auf seinen Auftritt, warten auf seine Gags und Lacher. Und das ist auch etwas, was sicherlich jeder Schauspieler kennt, dass er Momente hat, in denen ihm gar nicht danach ist, zu schauspielern oder das darzustellen, was er gerade als Rolle darstellen muss, weil eben seine inneren Gefühle, seine innere Welt ganz anders aussieht und eigentlich viel lieber weinen oder lachen möchte, jetzt je nachdem, wie die Situation ist. Insofern ein wirklich aus dem Leben gegriffenes Phänomen und oder Problem eines Schauspielers.
Sie stehen dann da im Studio eine ganze Session lang. In Rom haben Sie das aufgenommen mit der Accademia Nazionale und Antonio Papano. Wie rufen Sie denn diese Intensität in dem Moment ab?
Das ist nicht einfach. Sie sprechen da was an, was wirklich schwierig ist, gerade in so einer eher kühlen Atmosphäre eines Studios. Das war jetzt nun kein Studio, sondern ein Konzertsaal, aber trotzdem ein leerer Konzertsaal hat nicht die gleiche Atmosphäre und den gleichen Flair, wie wenn er mit Publikum gefüllt ist. Und schon gar nicht vergleichbar mit einer Opernbühne mit Kostümen und Maske und Bühnenbild und Beleuchtung und allem drum und dran. Das ist klar, aber das ist eben etwas, was man lernen muss, dass man sich in wenigen Momenten in so eine Situation hineinversetzt, also sich in eine Gefühlswelt hineinbeamt oder wie auch immer man das sagen soll, in kürzester Zeit, denn das ist ungeheuer wichtig, dass man eben diese Gefühle wirklich wahrnimmt und dass es sich um echte Emotionen handelt, weil all diese Arien des Verismo leben eigentlich davon, dass man sie ernst nimmt. Das fordert viel Kraft, das fordert viel Konzentration, das fordert eigentlich mehr Energie als das eigentliche Singen, also das Töne produzieren sozusagen dann danach, dieses in diesen Charakter eintauchen.
Es gibt eine große Hilfe dabei, die Musik, der Affekt, die Emotion ist quasi auskomponiert. Andererseits, wenn Sie sagen, Sie haben es angesprochen, nicht alles Pulver verschießen, frage ich mich, wie stürzen Sie ein in diese Emotion und betrachten sich gleichzeitig von außen und achten auf Ihre Technik?
Ja, es ist einfach diese berühmte kontrollierte Ekstase, nach der wir immer suchen. Das ist sowohl musikalisch als auch szenisch eigentlich immer das Credo. Das heißt, man lehnt sich so weit aus dem Fenster, dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr halten und trotzdem hat man irgendwo noch eine kleine Sicherungsleine. Das heißt, tief im Inneren brennt das Flämmchen der Kontrolle, das jederzeit den Stecker ziehen kann, wenn es zu viel wird. Und bis zu diesem Moment wagt man sich vor. Das ist dann ein Spiel, was mit der Zeit, mit einer gewissen Routine so selbstverständlich wird, dass man das Gefühl hat, es wäre 100%. Also man ist so in dieser Partie drin, dass man an nichts anderes denkt, nur das glaubt und trotzdem hat man diese Kontrolle. Das ist eben, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung, die man dann braucht. Und das habe ich vorhin auch gemeint, dass man mit der Erfahrung der Jahre im Beruf und auf der Bühne eben dann erst sich solche Partien erschließen kann. Wenn ich jetzt anfangen würde, im ersten oder zweiten Jahr meines Berufes gleich eine Partie wie Othello zu singen, dann habe ich keine Chance. Nicht, weil ich es vielleicht technisch nicht schaffen würde. Das ist noch gar nicht mal die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist der Charakter, die Schwierigkeit ist die Musik, die Sie angesprochen haben, die Intensität, die in dieser Rolle liegt und die einen einfach so fortreißt, dass man seine stimmliche und vielleicht sogar körperliche Kontrolle verlieren kann, wenn man diese Erfahrung nicht hat, mit solchen ungeheuren Bergen von Emotionen umzugehen.
Diese Typen, die Sie da teils verkörpern in diesen Arien aus dem Verismo, das sind nicht unbedingt Helden, die sind weinerlich, die tragen ihr Herz auf der Zunge, Muttersöhnchen. Dennoch sind es die, die dann vergöttert werden und auf sie warten die Frauen an der Garderobe. Warum? Warum ist dieses Männerbild umgekehrt?
Also dafür bin ich zu viel Mann und zu wenig Frau, um Ihnen das verraten zu können. Was ich mir vorstellen kann, ist sicherlich, es gibt ja dieses berühmte Klischee, dass Männer über ihre Gefühle nicht sprechen können. Und wenn das nun ein Mann, sei es auch nur als Darsteller auf der Bühne, tut, dann ist das sicherlich etwas Besonderes. Die große Freude ist sozusagen weniger peinlich und weniger intim als das große Leid. Und das große Leid ist das, was die Verismo-Komponisten gesucht haben. Das ist teilweise wirklich voyeuristisch. Also ich meine, es ist manchmal komisch, wenn man dann innerhalb dieses Verismo noch versucht zu unterscheiden. Aber es gibt eine Arie, zum Beispiel Giulietta e Romeo von Sandonai, wo der Romeo vor der toten Giulietta sitzt, der toten Julia und ihren Tod beweint, aber eben nicht nur beweint, ihn wirklich nicht wahrhaben will. Der schluchzt, der wimmert, das ist wirklich herzzerreißend und fast schon unangenehm dabei zu sein bei so einer Szene. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach, wie toll, also letztlich schon, weil die Musik einfach wunderschön geschrieben ist, aber man ist fast ein bisschen peinlich berührt, dass man jetzt bei diesem Zusammenbruch sozusagen so hautnah dabei ist.
NDR Kultur, Klassik à la carte und zu Gast ist Jonas Kaufmann und ich möchte mit Ihnen mal ein ganzes Stück zurück. Jonas Kaufmann ist 25 Jahre alt, hat gerade den Abschluss gemacht in München und hat das erste Engagement in Saarbrücken. Eigentlich gute Situation für einen Musiker. Er ist in Lohn und Brot, hat einen festen Job. Dennoch beschreiben Sie das im Rückblick als schwer, als krisenhaft. Woran liegt das?
Naja, das hat verschiedene Gründe. Das ist erstens mal natürlich die Situation, dass man zum ersten Mal auf sich allein gestellt ist, nicht in einer behüteten Umgebung, wie es ein Institut wie eine Hochschule oder ein Konservatorium natürlich ist. Die Lehrer, die Professoren wollen einem natürlich nichts Böses. Das will ich jetzt sozusagen einem Intendanten oder einem Dirigenten auch nicht grundsätzlich unterstellen, aber es ist natürlich schon eine andere Situation, sich sozusagen mit anderen messen zu müssen, in Konkurrenz mit Kollegen zu treten, die dasselbe Fach singen, die dieselben Partien singen könnten und wollen. Und das allein macht schon einen gewissen Druck. Dann kommt dazu, dass ich zumindest nicht so vorbereitet war auf den Beruf, wie ich es mir gewünscht hätte, dass also diese vielen, vielen Stunden Proben, die man da an einem normalen Opernhaus mit einer Partie nach der anderen bewältigen muss, meine Stimme dem nicht gewachsen war. Das alles hat dazu geführt, dass ich nach einem Jahr Engagement letztlich sowohl Mut als auch Stimme verloren habe. Ich habe einfach nicht mehr an mich geglaubt und ich habe auch demzufolge ernsthaft darüber nachgedacht, den Beruf zu wechseln. Denn ich muss Ihnen sagen, ich bin ein Mensch, der gerne Spaß daran hat an seinem Leben. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag so und so viele Stunden mit etwas verbringen müsste, vor dem ich eigentlich Angst habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für mich eine akzeptable Situation bis an den Rest meiner Tage ist. Dann ziehe ich lieber die Konsequenz und mache etwas anderes. Es wäre schade gewesen, aber nicht zu ändern. Dann habe ich dann Glück gehabt und einen neuen Lehrer gefunden, der mir einen anderen Weg gezeigt hat, der mir meine Stimme aufgebaut hat, so dass sie solider, standhafter, ja, sicherer ist. Und durch diese Sicherheit in der Stimme habe auch ich selbst meine Sicherheit wieder gewonnen und die Freude am Musizieren. Und Gott sei Dank habe ich da die Kurve gekriegt. Letztlich ist das eine typische Stimmkrise, wie sie eigentlich jeder Sänger mal hat. Viele eher später, nicht so früh, wie es bei mir passiert ist, sondern das passiert eigentlich eher so um die 40. Aber nun hoffe ich, dass das meine schon war und ich damit mein Soll erfüllt habe.
Michael Rhodes war das, glaube ich, damals, den Sie als Coach gewählt haben, der in der Nähe war in Trier.
So ist es richtig. Ich war in Saarbrücken engagiert. Michael Rhodes saß in Trier mit einer Deutschen verheiratet, ein Amerikaner aus Brooklyn, New York, der nach dem Krieg dort mit einem europäischen Emigranten, mit Herrn De Luca, einem sehr berühmten Bariton, studiert hat. Der also auch von dem Aufnahmen zusammen mit Caruso existieren, ein großartiger Sänger. Und ich hatte dadurch das Glück, aus zweiter Hand eine sehr fundierte, typische italienische alte Technik zu erlernen, was eben heute leider sehr selten der Fall ist. Also auch Italiener suchen verzweifelt nach den alten Lehrern, die ihnen das beibringen, dieses weiche, dieses legato-hafte Singen, womit eigentlich die italienische Oper groß geworden ist, was heute aber mehr und mehr ausstirbt.
Wenn Sie sich in der Situation in diese Hände gegeben haben, dann ist es auch ein großes Vertrauen, das man dem anderen da schenkt. Denn man ist doch abhängig.
Natürlich ist man abhängig, aber letztlich, wenn man keine andere Wahl hat, muss man etwas probieren. Es war sicherlich nicht mein erster Lehrer. Ich habe schon mehrere Kurse gemacht und auch andere Lehrer ausprobiert gehabt. Man muss einfach selber immer spüren, ob man sozusagen dieselbe Sprache spricht. Das ist beim Gesang etwas schwierig. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich jetzt ein Violinspieler bin, dann habe ich einfach die Möglichkeit zu sehen, was mein Schüler tut. Ich sehe, wie er die Geige hält, ich sehe, wie er den Bogen führt, ich sehe, wie er die Saiten berührt, wie viel Vibrato er gibt und so weiter. Das alles kann ich natürlich beim Singen nicht sehen, ich kann es nur hören und kann also aus dem Gehörten versuchen, mir zu überlegen, was macht er falsch und vor allem, was sage ich ihm, damit er es anders macht. Denn auch da ist natürlich ein Instrument, was nicht im Körper eingebaut ist, einfacher, weil man das einfach vormachen kann und der Schüler das auch sieht und man einfach normale Abläufe, körperliche, die mit unseren normal gesteuerten Muskeln funktionieren, einfach eintrainieren muss. Beim Singen ist es so, dass viele Muskeln verwendet werden, die wir eigentlich nur unbewusst verwenden. Ich sage mal beim Lachen, beim Gähnen. Das sind so Dinge, die wir einfach reflexartig machen und eigentlich gar nicht steuern würden. Aber wir müssen lernen, aus einer Kombination von diesen Reflexen einen neuen Reflex zu bauen, der da singen heißt. Und um das zu erklären, benutzt man Bilder, in denen man das beschreibt. Der eine sagt also zum Beispiel im Mund, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine heiße Kartoffel im Mund. Der nächste sagt, Sie haben eine Birne im Mund, also der Hals ist vorne und hinten wird das dicker und breit und so müssen Sie das formen. Und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie hätten das im Mund, dann kann man sich, glaube ich, gut denken, dass das keine sehr entspannte Art ist, weil man sich irgendwie ständig in sich hineinhorcht, ständig versucht, irgendwie die einzelnen kleinen Muskelpartien zu kontrollieren, vielleicht noch vorm Spiegel zu stehen. Und das ist ein mühsamer Weg, aber das Ziel soll sein, dass all diese Kleinigkeiten dann auf einen Fingerschnipp funktionieren, dass man einatmet und so wie ein Schauspieler dann seinen Text vorträgt, einfach anfängt zu singen. Also dieser Automatismus, den man da erlernen muss, der braucht einfach lange und jeder Lehrer hat ein anderes Vokabular, mit dem er andere Bilder, mit dem er erklärt, wie man die Stimme benutzt, wie man diesen Unterstützungsapparat verwendet und das eine Vokabular versteht man, das andere versteht man nicht.
Diese Vorstellungshilfen, die erzählen oft in Bildern, die da sagen, lass etwas los, was du im Moment noch gehemmt hast, was ja rückschließen lassen würde, dass da eine Stimme ist, die wir nur freilassen müssen im Menschen.
Ja, am Schluss, wenn man dann diese ganzen Phasen durchschritten hat und einfach diesen angesprochenen selbstverständlichen Automatismus entwickelt hat, dann fühlt es sich so an. Dann sagt man, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Warum habe ich nicht einfach, wie Sie so schön sagen, einfach losgelassen und ganz locker die Stimme rausgelassen? Ja, warum? Weil ich ja vorher nicht weiß, wie sich das anfühlen muss in mir, dass es so klingt. Und weil ich auch nicht weiß, ob das, was dann vielleicht ich zufälligerweise schon am Anfang richtig gemacht habe, ob das das Richtige ist, ob das das ist, was meiner Stimme hilft oder ob das vielleicht gar das ist, was ihr schadet. Und oftmals ist dann die Meinung, die ich sehr gut verstehen kann, weniger ist mehr, also möglichst sparen, junge Stimmen nicht zu sehr verheizen, das hört man ja immer wieder, also lieber leicht und weich und hell singen. Aber leicht und weich und hell mit einer eher kräftigen Stimme zu singen, ist alles andere als locker, weil das bedeutet, dass man sich sehr anstrengen muss, dass man das sozusagen ständig zurückhält, immer mit angezogener Handbremse singt. Und das kann mitunter schädlicher sein, als einfach mal richtig loszulassen und alles, was man an Emotion und Stimme da hat, rauszulassen, auch auf die Gefahr hin, dass man mal heiser wird. Das heißt ja nicht, dass man jetzt das unkultiviert betreiben soll, sondern einfach mal das Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich an Reserven überhaupt vorhanden ist im Körper.
Ein Stück zurück zum Babygeschrei.
Ja, genau. Das ist eben dieser berühmte Kreislauf, von dem man spricht, dass sozusagen das kleine Baby in der Wiege liegt und immer schreit und schreit und man den Eindruck hat, das wird nie heiser. Warum? Weil es nicht drüber nachdenkt, wie es klingt, weil es nicht drüber nachdenkt, was es macht, weil es einfach nur dem Instinkt Schreien folgt, weil das sozusagen das einzige Mittel ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Und dann fangen wir eben an, uns mit unserer Stimme zu beschäftigen, hören ihr zu, lernen zu sprechen. Das ist schon mal die erste Vergewaltigung, die leider oftmals passiert, weil man dann natürlich irgendwelche Eigenarten von den Leuten, von denen man das Sprechen lernt, mit übernimmt, ob das Dialekte sind oder ob das vielleicht gar Sprachfehler sind, egal. Und dann als nächstes fängt man dann an zu singen und hört sich zu und ich sage immer das Beispiel in der Dusche, ganz einfach deshalb, weil es da so schön klingt und dann singt man so vor sich hin und versucht dann seine Stimme zu beeinflussen und zu manipulieren und kommt dann letztlich an einen Punkt extremer Künstlichkeit. Und von dem muss man sozusagen wieder wegkommen und muss all diese seltsamen Dinge, die man tun muss, um die Stimme zu verstärken, wieder vergessen und zu einer solchen instinkthaften Spontaneität zurückfinden, wie es eben das kleine Kind in der Wiege hatte. Und diesen Kreislauf sozusagen bis zum Ende durchzubringen, das haben noch sehr wenige geschafft. Und sozusagen ist man immer noch auf der Suche, immer auf der Reise. Und das hat auch für mich einen Reiz in diesem Beruf, dass man eigentlich nie sich zurücklehnt und sagt, so, jetzt kann ich alles, jetzt kann ich mich zurücklehnen und entspannen. Also entspannen muss man sowieso, aber eben nicht mehr arbeiten. Und der Punkt kommt eigentlich nie. Man muss immer an sich arbeiten. Das macht das Ganze auch so interessant.
Eine ganz andere Seite von dem, der im Moment auf den großen, großen Opernbühnen steht, von Jonas Kaufmann, der heute Gast ist bei NDR Kultur Klassik à la carte. Das war Jonas Kaufmann als Leadsänger mit Wohin aus der schönen Müllerin am Klavier, Helmut Deutsch. Herr Kaufmann, es heißt, es gäbe inzwischen eine eherne Trennung zwischen Leadsängern und Opernsängern, aber einige gibt es doch, die beides machen, oder?
Ja, das finde ich auch sehr richtig, denn ich denke, das war früher ja durchaus nicht der Fall, dass man sozusagen Sänger speziell für den Liedbereich ausgebildet und verwendet hat und andere sozusagen nur als Opernsänger. Es war völlig normal, dass auch die berühmtesten großen Opernsänger Lieder gesungen haben, ob das jetzt nun deutsche Volkslieder oder Kunstlieder oder ob das in anderen Bereichen französische oder italienische Canzonetten oder was auch immer waren. Jedenfalls das Lied war eigentlich etwas, was ein selbstverständlicher Bestandteil einer jeden Karriere darstellte. Diese Spezialisierung, die Sie ansprechen, ist natürlich nicht nur im Liedbereich passiert, die ist auch in der Oper ganz extrem passiert, dass man also versucht hat, anstatt am einen Abend Wagner, am nächsten Abend Mozart, am dritten Abend Verdi zu singen, sich einfach auf ein Fachgebiet zu beschränken, um sozusagen da, ich will nicht sagen die Nummer eins, aber doch zumindest sozusagen einer der Besten zu werden. Das ist immer mehr auf die Spitze getrieben worden, bis man an den Punkt kam, wo man sozusagen den Leuten gar nichts anderes mehr abgenommen hat. Man hat sich also selbst in eine Ecke manövriert und kam aus der nie wieder raus. Mit der Folge, dass dann Leute eben mit 50, 55 noch versucht haben, als Rossini-Tenor zum Beispiel zu singen, was sehr, 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 sehr schwierig ist, weil die Stimme natürlich reift, natürlich schwerer wird und dementsprechend diese vielen Koloraturen, wie das berühmte Kamel durchs Nadelöhr sich anfühlt, eben weil keine Entwicklungsmöglichkeit auch für die Stimme da war, weil eben gar kein anderes Repertoire gesungen wurde. Und ich glaube, dass das eher falsch ist. Ich denke, dass man wirklich sich, natürlich je nach Stimme, es gibt vielleicht Stimmen, die am Anfang eine gewisse eingeschränkte Möglichkeit haben, was das Repertoire betrifft. Das muss man natürlich berücksichtigen. Aber ganz allgemein glaube ich, dass die meisten Sänger die Möglichkeit haben, ihr Repertoire Schritt für Schritt zu erweitern. Und das sollte man auch unbedingt tun.
Das zeichnet Sie aus, dass Sie da flexibel bleiben. Wie strahlt das zurück, wenn Sie jetzt im Oktober 4 Wochen mit einem Liedprogramm auf der Bühne stehen werden und dann wieder Oper singen? Beeinflusst sich das gegenseitig?
Na, wir werden sehen, wie das danach sozusagen die Oper wieder beeinflusst. Aber es ist grundsätzlich natürlich so, dass diese Fächer, also das italienische, französische, das deutsche Fach und das Liedfach sich gegenseitig eigentlich immer wieder befruchten. Dass man da einerseits, Sie haben es angesprochen, also eine Art Stimmpflege oder Stimmkultur betreibt, dass man also wirklich versucht, zum Beispiel im Liedgesang auf seine Wurzeln des Singens zurückzukommen, dass man also Töne, ein leises Singen, unter anderem, natürlich nicht nur, aber verwenden kann, was im Opernbetrieb quasi unmöglich ist, weil da natürlich allein durch die Begleitung von 70 bis 120 Musikern irgendwo eine Grenze, eine Untergrenze der Lautstärke gegeben ist und man selber auch spürt, was sozusagen mit der Stimme noch möglich ist und wo es vielleicht zu Problemen kommt. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man eben diese Abwechslung immer behält, weil man eben gerade da besonders aufmerksam ist und nicht eingelullt von immer denselben Sachen, ohne weiter auf seine Stimme zu achten, vor sich hinsingt mit 5, 6 Partien, die ja sowieso im Schlaf gehen und dann plötzlich mit Problemen aufwacht, die sich schon lange, lange, lange angekündigt haben, aber weil sie eben so automatisiert waren, gar nicht wahrgenommen wurden. Und indem man immer diese Fächer wechselt von einem zum anderen, muss man immer wieder an sich arbeiten, muss man immer wieder sich neu kontrollieren und werden auch eigentlich sämtliche Spektren, die gesamte Bandbreite, sämtliche Ecken und Winkel, alle Farben, die eine Stimme, also das Instrument Stimme zur Verfügung stellt, auch benutzt und eben nicht nur ein kleiner Teil dieses Farbspektrums, indem ich eben immer nur Verdi singe oder immer nur Wagner singe oder was auch immer mein Spezialgebiet ist oder eben immer nur Lied singe. Auch das kann auf Dauer natürlich bedeuten, dass sich die Stimme limitiert und dass ich dann plötzlich angesichts eines großen Orchesters und einer sehr umfangreichen Partie an meine Grenzen stoße und sage, aber warum, das ging doch früher, jetzt habe ich aber 3 Jahre lang nur Lied gesungen, jetzt habe ich das irgendwie verlernt, sozusagen dieses Volumen zu erzeugen. Kann alles passieren.
Das war der große aufmerksamkeitserzeugende Moment in diesem Sommer. Jonas Kaufmann als Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen. Das hier ist die Aufnahme, die schon vorher entstanden ist mit dem Mahler Chamber Orchestra. Das war Mein lieber Schwan aus dem Lohengrin von Richard Wagner. Und jetzt weiß man auch, wo dieser Ausspruch herkommt. Sie haben in einem Interview kurz vor der Premiere gesagt, oder kurz vor dem Einsatz im Sommer in Bayreuth, Sie seien gespannt, wie das klingen würde mit dem Deckel auf dem Orchester. Wie war es denn nun?
Das war unglaublich toll, das muss ich sagen. Das sind natürlich zwei Sachen, die da eine Rolle spielen in Bayreuth. Das eine ist das von Ihnen angesprochene, dass das Orchester eben einen Deckel oder ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist, eine Schallmuschel oder was auch immer das ist, über dem Graben hat. Das bedeutet, dass der Schall eigentlich gar nicht nach oben, was sonst der Fall wäre, oder gar direkt in Richtung Publikum geht, sondern auf die Bühne gespült wird und zwar ziemlich heftig. Das ist da ganz schön laut dann. Noch viel schlimmer laut ist es im Orchestergraben und dann zurückgeworfen von der Bühne als indirekter Klang eigentlich erst in den Zuschauerraum gelangt. Und das hat natürlich auch einen ungeheuren Reiz, weil das einen gewissen diffusen, nebulösen Klang ergibt, der bei vielen Stellen in der Wagnerschen Musik eigentlich, sagen wir mal, das Klangerlebnis fast noch erhöht. Wagner selbst hat ja immer gesagt, der Lohengrin gehört da nicht hin. Den will er in Bayreuth nicht hören, weil das sozusagen eine andere akustische Welt ist. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber der Meister wird es wahrscheinlich besser wissen. Trotzdem fand ich sehr schön. Der zweite Punkt, der in Bayreuth noch dazukommt, ist, dass dieses Haus komplett oder der Zuschauerraum komplett aus Holz gebaut ist. Das heißt also, es ist ein Holzboden, es sind Holzstühle. Das alles ist letztlich wie ein großer Resonanzboden und trägt dementsprechend natürlich auch. Das heißt, die Akustik ist ein Traum.
Wie haben Sie sich in dieser ach so umstrittenen Inszenierung von Heinz Neuenfels gefühlt, der diesen Lohengrin in ein Weltende, in ein Versuchslabor mit Hunderten von Ratten gesetzt hat?
Mich hat es überhaupt nicht gestört, das ist klar, das muss ich ganz deutlich sagen. Ganz im Gegenteil, dieses teilweise, wie Sie angesprochen haben, sehr schockierende und provokative an der Inszenierung hatte aber auch seine wirklich guten Seiten, denn beispielsweise kamen dadurch intime Momente viel deutlicher und viel intensiver beim Publikum an, gerade weil sie sozusagen sprichwörtlich auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Man ist so etwas ablehnend und sagt, naja, also was soll denn das nun sein und warum machen die denn so? Und plötzlich berührt es einen. Und das ist umso intensiver, weil es so überraschend kommt, weil man eben eigentlich sozusagen damit gar nicht rechnet. Und er hat also auch ein paar Mal den Chor, also die Ratten, zurück in ihre Käfige gejagt, sodass da Momente entstanden sind, wo eben nur Lohengrin und Elsa auf der Bühne sind, was eigentlich immer von ungefähr 140 Leuten auf der Bühne beobachtet wird, wo war nun plötzlich ein Zwiegespräch ganz privat. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man da nun plötzlich sich mehr mit den Personen, mit den Einzelschicksalen, mit der menschlichen Seite dieser Charaktere und besonders des Lohengrin beschäftigt hat. Also mir kam das sehr zugute, weil auch ich immer auf der Suche bin, gerade bei diesen Heldenpartien, wo denn der Bruch stattfindet, wo ist der Mensch hinter der Fassade Held? Und es ist eigentlich meistens ein tragischer Held, so ist der Lohengrin ja auch, der zwar sozusagen ehrenvoll davonschreitet, aber doch letztlich mit gebrochenem Herzen, also ganz und gar nicht das erreicht hat, was er eigentlich erreichen wollte.
Warum ist die Oper da in diesem ständigen Konflikt mit sich selbst? Die Regisseure wollen aktuelle Kunst machen und das Publikum möchte eigentlich die Sänger sehen und davon in Ruhe gelassen werden.
Das sind natürlich Strömungen, die immer wieder gewisse Extreme hervorrufen. Es gab also Phasen, wo Sänger sozusagen der Mittelpunkt einer Opernproduktion waren. Dann sind Phasen gewesen, wo Dirigenten das A und O sozusagen auf der Opernbühne darstellten. Und jetzt sind wir halt in der Phase, wo die Regisseure das Zünglein an der Waage sind, die das alles Entscheidende darstellen. Ich kenne Intendanten, die nach der Auswahl ihrer Regisseure sich überlegen, mit denen, was die denn gerne für Stücke inszenieren möchten und danach den Spielplan machen. Das ist also schon ein bisschen eine verkehrte Welt. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass diese Sehnsucht des Publikums nach dem Alten, nach dem Traditionellen nur scheinbar so extrem ausgeprägt ist. Denn ich garantiere Ihnen, dass wenn wir heute eine Inszenierung nicht mit modernen Sängern, also nicht mit Sängern, die Schauspielern können und wollen und die versuchen, da noch etwas hineinzubringen, sondern wirklich sehr statisch, wie das damals war, auf die Bühne bringen würden, wäre es auch nicht recht. Wenn wir heute alte Videos sehen, dann fragt man sich, was tun die eigentlich den ganzen Abend? Die stehen da, das ist ein Liebespaar, die vorsichtig gesagt, optisch nicht wirklich gut zueinander passen. Die gucken sich nicht mal an, geschweige denn umarmen sich oder sonst was. Die stehen nur nebeneinander und produzieren zugegebenermaßen wunderschöne Töne. Aber kann's das sein? Damals hat das gereicht. Damals hat das Publikum offensichtlich so viel Fantasie gehabt, dass allein dieser Zauber der Musik gemeinsam mit Kostüm und Maske und Bühnenbild diese Magie erzeugen konnte, dass also unsere Fantasie den Rest ergänzt hat und wir das Ganze wie in einem Film als ideales Bild empfunden haben. Und heute ist das eben so, dass wir dem Publikum helfen müssen in der Fantasie, in der Gestaltung dieser Stücke, dass wir also immer mehr realistisch agieren müssen, uns immer mehr einem Kino zum Beispiel annähern müssen, bis diese Fantasie einsteigt und bis man sozusagen das Bild begreift und sagt, jawohl, das ist ein Liebespaar und die haben sich wirklich lieb und das ist ja unglaublich berührend. Es funktioniert nicht mehr rein statisch.
Und ich habe mir überlegt, dieses Tumultartige ist ja eigentlich auch ganz schön, weil es Virilität zeigt. Im Symphoniekonzert wird nur gegähnt und gehustet.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, viele Regisseure sind ja sozusagen auf die Buß angewiesen und würden wahrscheinlich im Boden versinken, wenn sie plötzlich Bravos dafür ernten würden. Aber auch nochmal, es ist eine Entwicklung, die Schritt für Schritt weitergeht. Ich erinnere beispielsweise an den berühmten Chirurgen in Bayreuth, der im ersten Jahr durchgefallen ist. Der Skandal war, alle haben sich die Seele aus dem Leib gebuht und gesagt, das ist ja furchtbar und schrecklich. Und irgendwann, sogar schon in der zweiten Spielzeit, fing an, sich das Ganze zu drehen. Heute ist das eine Kultinszenierung, eine der berühmtesten oder besten Ringinszenierungen aller Zeiten. Das war in den 70er Jahren, also insofern sehen Sie, es dauert gar nicht lange, dann glätten sich die Wogen und plötzlich gilt das, was extrem modern und inakzeptabel war, dann als heilig und ideal.
Die Romanze des Enzo aus La Gioconda von Almicare Ponchielli. Verismo, so heißt sie, die neue CD von Jonas Kaufmann mit Antonio Papano und der Accademia Santa Cecilia Rom. Meinen die wirklich mich? Das ist der Titel eines Buchs von und über Jonas Kaufmann, das im Sommer erschienen ist und in den nächsten Wochen ist Jonas Kaufmann in den großen Konzertzentren als Leadsänger zu erleben. Das war Klassik à la carte mit Mischa Kreiskott. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.